Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Also die Schwierigkeit haben mit kleinen Kindern, die können es auch außerhalb hören, ist egal. Oder auch hier, man kann sich ja auch hier auf der Veranda setzen. Mit Kopfhörer ist das alles möglich. Ja, also wir grüßen uns ganz lieb und ganz herzlich. Natürlich auch Geschwister aus dem Vogtland, aus Limbach über Frohna, aus Zwickau. Also, ich will nicht sagen, das halbe Erzgebirge ist hier beieinander, aber ist so. Ja. Wir haben uns in den Jahren sehr viel aneinander gewöhnt und sind dankbar für jede Gemeinschaft. Ja, das Thema für heute Morgen, die Zeugung des Sohnes aus dem Vater und die Schöpfung von Himmel und Erde. Gedanken, die uns zum Ursprung alles Seins führen. Liebe Geschwister, es geht also in diesem Wort Diensten um die Herrlichkeit Gottes, die über einen sehr langen Zeitraum sich offenbart und entfaltet. Sonst, wenn alles auf einmal geschehen würde, das Geschöpf das gar nicht ertragen könnte. Und deshalb hat Gott Äonen erschaffen. Ich nenne dieses Wort grundsätzlich, weil es der Heilige Geist so in der Grundsprache niedergelegt hat. Und er hat nicht damit die Ewigkeit gemeint, sondern Zeitabschnitte, Etappen, Ordnungen. Deshalb hat Gott Äonen geschaffen und lässt darin unterschiedliche und verschiedene Programme ablaufen. Aber sie haben alle ein Ziel, sich selbst offenbaren zu können. Die Unsichtbarkeit des Allerhöchsten trat durch die Offenbarung seines Sohnes in die Sichtbarkeit. Er vervielfältigte sich in seinem Sohn. Wir waren ja gestern Abend zusammen über ein sehr eigenartiges Thema, als Gott ganz allein war. Wirklich ganz allein. Da gab es keinen Sohn. Weshalb nicht? Weil er in ihm selbst war. Es war niemand um ihn. Und heute betrachten wir das Thema die Zeugung des Sohnes aus dem Vater heraus. Und der Sohn trat als Erster und er trat auch als Erstling all dessen hervor, was erst viel später durch sein Schöpfungswort in die Existenz gestellt wurde. Wir alle kennen den Text aus Psalm 2, du bist mein geliebter Sohn oder der Sohn meiner Liebe, Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt. Solange der Sohn im Vater war, hatte er denselben Stand der Unendlichkeit, auch der Zeitlosigkeit. Als der Sohn aus dem Vater heraustrat, war er nicht Gott, sondern Sohn. Und dieses Gott-Vater-Verhältnis behielt er auch nach seiner vollbrachten Tat auf Golgatha. Und dann seinen Platz zur Rechten der Majestät. Mit ihm, mit dem Allerhöchsten zusammen auf seinen Thron. Da gibt's Anschauungen, die sagen, Gott hat einen Thron, der Sohn hat einen Thron und der Heilige Geist hat auch noch einen Thron. Wir lesen von der Schrift, dass der Sohn sich gesetzt hat neben der Majestät des Allerhöchsten, mit ihm auf seinen Thron. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken anführen kann. Wer dann zum Sohn als Haupt mit seinem Leib gehört, was das bedeutet, das wagen wir kaum zu denken. Vielleicht kommen wir in diesen Tagen noch einmal darauf zu sprechen. Wie oft lesen wir, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht nur wir stehen in dieser Stellung Und in diesem Verhältnis auch der Sohn. Ich habe das Jahrzehnte überlesen. Und ihr auch. Das weiß ich. Epheser 1, gepriesen, verherrlicht sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oder Epheser 1, 17, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Wir danken dem Gott und Vater, Kolosser 1, 3, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit. Nochmals, unser Herr Jesus Christus hat den Allerhöchsten zum Gott und zum Vater. Habe ich Jahrzehnte nicht denken können. In 1. Thessalonicher 3, 13, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit seinen Heiligen. Erst die Anerkennung des Allerhöchsten und dann der Sohn, in dem wir in enger Lebensgemeinschaft stehen, so eng, dass, wenn er sichtbar wieder erscheinen wird, er mit uns und seiner Gemeinde kommt. Ja, 1. Korinther 15, denn das Ziel, der Abschluss und die Vollendung, wenn er, der Christus, als Sohn, die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan und unwirksam gemacht haben wird, nicht vernichtet. Das ist eine ganz üble Übersetzung. Gott muss sich nicht eines Teiles seiner Schöpfung erledigen, indem er diese einfach ausschaltet und vernichtet. Er macht sie unwirksam. Er verschlingt sie aus dem Tod in das Leben hinein. Das ist die Wesensart unseres Gottes. Ich stelle das immer wieder fest. Auch nach über 65, 67 Jahren Glaubensleben, dass wir so schnell die Verse der Bibel überlesen. Noch einmal, in der Vollendung, wenn er, der Christus, als Sohn die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan und unwirksam gemacht haben wird, alle Herrschaft, alle Gewalt, alle Macht, denn er, der Christus, muss herrschen. Immer und ewiglich. Stimmt nicht. Wir sollten das in unserer Übersetzung mal korrigieren. Er wird nicht ewiglich herrschen. Es steht hier, er wird herrschen bis, das ist eine Zeitbegrenzung. Wie lange wird er herrschen? Bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann hört seine Herrschaft auf. Dann hört auch Gemeinde als Leib Christi auf. Wir wollen uns nicht zu viel einbilden. Wir sind nur vorgezogen vor den anderen. Weiter nichts. Der letzte Feind, noch einmal, der nicht vernichtet wird und seiner Existenz beraubt wird, nein. Der letzte Feind, der weggetan, aufgelöst und verschlungen wird, ist der Tod. Als der Sohn, als Sohn trat er aus dem Vater heraus. Und als Sohn ordnet er sich wieder seinem Gott unter, nachdem er den Auftrag des Vaters ausgeführt hat und alles Erschaffene, die Schöpfung insgesamt in die Wesenhaftigkeit Gottes hinein verklärt hat, unterstellt er sich wieder dem Vater. Jetzt wird's ganz eng. Und ich wage Gedanken auszusprechen, die in keinem Heft je zu finden sind. Er ordnet sich unter. dem Gott und Vater. Und zwar als Glied des Leibes, worüber allein Gott das Haupt ist. Es ist der Gottesorganismus, der das Ziel aller Heilsgeschichte ist. Ich weiß, dass dieser Gedanke uns ziemlich viel abverlangt. Wir kennen ja das Zeugnis aus Philipper 1. Einmal alle Geschöpfe der Himmelswelt, Erde und das Unterirdische. Das Unterirdische. Das wird einmal zu einem für ihn verherrlichten Zeugnis und Bekenntnis kommen. Nachdem alles ausprobiert wurde, wegen des eigenen Willen des Geschöpfes, den Gott diesen geben musste. Am Ende aber dann die ganze Schöpfung, oben, hier, unten, zerbrochen vor ihm liegt und sagt, nur du allein. Nur du allein. Und jetzt frage ich, wodurch eigentlich ein solches umfassendes Bekenntnis erreicht wird. Wir lesen den Vers und wissen gar nicht, wie es dazu kommt, dass einmal ein Schöpfungsall oder auch die meisten Geschöpfe im Feuersee ja eingesperrt sind, wie sie zu einem solchen Bekenntnis kommen. In der Auseinandersetzung bei uns hier im Erzgebirge wegen dieses wunderbaren Gotteszieles frug ich einen Prediger, wo er denn eigentlich dieses Bekenntnisses einordnet. Wann und zu welcher Zeit soll denn einmal die ganze Schöpfung zu diesem Bekenntnis kommen? Und das sind also auch die Geschöpfe im Feuersee. Wann wird das geschehen? Mittendrin oder am Ende? Liebe Geschwister, auf die Antwort musste ich sehr lange warten. Gerhard, das war der Ernst heilig. Er gab keine Antwort. Wir sind so als Brüder auseinandergegangen. Aber zu irgendeiner Zeit muss die Gesamtschöpfung dieses Bekenntnis bringen. Und das ist für mich die erste Station bei der Rückführung des unerretteten Weltalls. Das Bekenntnis, was sie bringen werden. Die erste Station. Und wer wird wohl sie zu diesem Bekenntnis bringen? Wer wird sie wohl bringen? Das ist der Christus und seine Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass ihr den Kosmos, den ganzen Kosmos richtig machen werdet? Engel richten, die Höhen und die Tiefen. Wie kann das anders gehen? Nur über das Evangelium, wie es uns ergangen ist. Dann leuchtete der Lichtglanz des Evangeliums in unser Herz hinein und machte uns, ja, zu Söhnen, zu Gliedern an dem Christus. So wird es sein. Erste Station. Und dann haben wir ja gestern nur mal angedeutet, was da in Epheser 1, Vers 10 steht. Ich habe das lange nicht glauben wollen. Liebe Geschwister, da steht doch dort, dass einmal in der Zusammenfassung aller Rettungsaktionen, die Gott gesetzt hat, inmitten der Zeitgeschichte, im Pleroma, wo alles zusammengetragen wird, einmal das ganze All Platz finden. Platz finden, nicht nur unter Christus, sondern, das hatte ich gesagt, unter Christus dem Haupt. Wir stehen heute als Erstlinge an dieser Stelle, wo Christus das Haupt ist. Aber im Werdegang der Vollendung gibt es Stationen. Eine Schöpfung, die zu diesem Bekenntnis geführt wurde, wird dann eingegliedert werden. Eingegliedert, wie wir sind. Das ganze Weltall wird Leib Christi werden und hat ein Haupt. Und das ist Christus. stehen wir. Unter dem Christushaupt, die konkordante Übersetzung schreibt aufhaupten. Das ist ein so komisches Wort, was kein Mensch verdeutschen kann. Wird Platz finden unter dem Christushaupt, wie wir es heute sind. Das ist aber nicht die Vollendung, liebe Geschwister. Das ist nicht die Vollendung. Ich bin fast erstarrt im Geist, als ich gemerkt habe, dass über den Christus Gott sich als Haupt gesetzt hat. Er, der Allerhöchste, ist Haupt. Darf ich das sagen? Und der Christus wird Glied. Wenn er das Haupt ist, stellt er sich zurück. Und dann wird der Sohn, das mit sich vollendet und das klärende All, dem Gott und Vater unterstellen als Sohn, er selbst wird wieder im Gott und Vater eins werden. Und mit ihm das verklärte All. Das ist dann die letzte und dritte Station. Die Neuwerdung und Lebendigmachung des Alls läuft dann nicht über Regenerierung, über Auswechslung und Bekenntnis und Sakramente. Fällst doch in Ohnmacht. Fällst in Ohnmacht, dass die Methodistenkirche nach so vielen Jahren sich vor 4 Jahren festgelegt hat, dass es eine Taufwiedergeburt gibt. Das heißt, du brauchst dir nur ein paar Tropfen Wasser über den Kopf und das als Säugling springen zu lassen und da bist du schwupps drin in der Ortsgemeinde und Leib Christi. Das ist ein so großer Unfug. Wisst ihr, wegen dieser Sache bin ich aus der lutherischen Kirche ausgetreten. Sakramente. Wie kann ein Akt, der über unser Fleisch und das mit Menschenhand erfolgt ist, etwas Gültigkeit haben und was zählt? Das ist nicht nur Illusion, das ist glatte Verführung, ist das. Hier wird durch einen Akt, der am Fleisch vollzogen wird, man kann auch die Erwachsenen dafür gleich mit dazu zählen, weil da sich's auch nicht ändert. Du kannst nur ein Bekenntnis vor der Gemeinde machen, aber sonst kommst du, wie du runter bist, unter das Wasser, genauso wieder heraus. Da hat sich gar nichts verändert. Sakramente. Ja, da bekam ich neuerdings einen Brief aus Jerusalem. Das hat früher Hitzak geschrieben, schreibt wohl auch noch. Und da schreibt ein Bruder, dass wir durch das Halten der Tora und der Gesetze immer besser werden und dann auch die ganze Welt mit besser machen.
Das sehen wir ja schon.
Diesen Weg des Fleisches geht Gott nicht mit. Die Neuwerdung und Lebendigmachung des Alls läuft niemals über Regenerierung, Auswechseln, Bekenntnis oder Sakramente, sondern nur über den Weg der Zeugung und durch sein lebendigmachendes Wort. Die Herrschaft des Sohnes wird nicht ewig sein. Das steht auch nicht ewig dort, sondern nur für die Äonen. Aber dann die meisten Übersetzungen ja, das so wiedergeben, wird es also dann auch so geglaubt. Sie wird nicht ewig sein, sondern nur bis alles sich ihm unterordnet hat. Dann tritt selbst der Sohn zurück und unterstellt sich mit dem Verklärten und in das Gottesleben hinein erneuert er all seinem Gott und Vater. Als Glied seines Leibes. Somit treten mit diesem kleinen Biss auch die Berufenen, die außer Wählung als Leib Christi oder Israel zurück und verlieren so ihre Vorrangstellung. Weshalb? Weil sie nicht mehr benötigt werden. Manche Auserwählten, die sind so egoistisch, die denken, sie können diesen Vorrang auch in die Himmelswelt hineintragen. Bitte verabschieden wir uns. Wir sind nur deshalb vorgezogen aus der Masse, damit die anderen auch zu der göttlichen Reihenfolge eingereiht werden können. Der Gott und Vater ist groß. Und wir sind eigentlich nur auf sein Wort und seinen göttlichen Vorsatz angewiesen. Ich frage nur mal hinein. Seid ihr einverstanden, wenn wir unseren Status als Auserwählte und Glieder an dem Leibe Christi wieder abgeben, verlieren?
Ja.
Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen einmal die Dinge durchdenken, was eigentlich die Schrift damit meint. Karl Geyer formuliert das einmal so. Der Sohn war in des Vaters Schoß. Solange er von dort nicht ausgegangen war, waren beide eine völlige Einheit, ein ungeteiltes Wesen. In dieser Beziehung ist der Sohn so alt wie der Vater. Ich fand diese Gedanken genial, einmalig. Ich habe sie so nie wieder von einem gefunden. Er war in Gott und er war Gott. Er schreibt, er war Gott, Ausrufezeichen.
Ja.
Er ist der Seiende, der Unveränderliche. Als solcher hat er keinen Anfang und kein Ende. Schauen wir aber auf den Augenblick, wo er aus dem Inneren des Vaters gezeugt wurde, so hat er einen Anfang und ein Ende. Ja, er ist damit der Anfang und die Vollendung, der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Diese beiden Wörter oder Begriffe haben ja im Grundtext das gleiche Wort, obwohl sie ja zeitlich beim Menschen 9 Monate auseinander liegen zwischen Zeugung und Geburt. Aber bei Gott gibt es keinen Schwangerschaftsabbruch. Gibt es nicht. Wenn er zeugt, dann gebiert er auch. Dann ist das so. Deshalb stehen beide Worte so zusammen. Ja, begann mit der Herausstellung, ist für mich eine Frage. Ich ringe ja auch mit euch zusammen um ein klares Verständnis. Und ihr müsst das nicht so hundertprozentig übernehmen, was ich da euch sage. Bitte denkt kritisch darüber nach. Und ich habe es euch so oft gesagt. Es könnte ja sein, dass ich in 2-3 Jahren ganz dummes und blödes Zeug rede. Schuld seid ihr. Weil die Leute, die hier vorstehen, die stehen ja unter Naturschutz. Da darf ja keiner antippen. Und ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, liebe Geschwister. Es konnte Sachen geredet werden. Da muss doch mal dazwischen gefragt werden können. Ist denn das wahr? Nein. Die reden in der direkten Verbindung mit dem Allerhöchsten. Uns fällt hier vor manches ein. Und ich ringe, während ich zu euch rede. Manchmal darf ich den Gedanken aussprechen oder nicht. Soll ich ihn verwehrt lassen? Ich weiß manchmal nicht, was ich mache. Und das ist nicht immer Heiliger Geist. Ihr habt darum gebeten, dass das, was von mir aus kommt, in der Verbindung und in der Abhängigkeit zu diesem Geist ist. Aber das möchte ich für mich nicht hundertprozentig bedeuten. Ich bin also schon angewiesen. Natürlich habe ich ein Konzept, ist ja auch wichtig, dass mir nicht so viel Fremdes einfällt. Und die Not war ja, das habe ich euch erzählt, die Not war ja, dass ich manchmal eben die Wortdienste überziehe zeitlich. Und da sagt mir ein Gemeindeleiter vor einer Predigt, hier in einer Methodistengemeinde, Johannes, mach's doch ganz einfach und kurz. Und das sagte ich ihm, du, mein Konzept ist ganz kurz, wenn mir nichts Besonderes einfällt, wird es auch so. Das sagte der Älteste, da werde ich darum beten, dass dir nichts einfällt.
Oh.
Und so muss man dann predigen. Mit geballten Fäusten in der Hosentasche. So, und zum Ausgang sagte der Bruder Johannes, heute habe ich das erstmal richtig begriffen, um was es ging. Ich sage, Gerhard, das ist gerade das, was mir eingefallen ist. Also wir haben es nicht einfach, die wir hier vor uns stehen. Ich wollte euch bloß mal ein Stück in unser Herz hineinschauen lassen. Die Frage, wo ich mir nicht klar bin, begann mit der Herausstellung des Sohnes aus dem Vater auf die Zeit, dass heute könnte ja ein Hinweis sein, Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt. Das ist eine Zeitformulierung. Und tatsächlich lesen wir ja in Hebräer 1, 3 und in 11, 3, dass im und durch den Sohn, da steht in unserer Übersetzung, die Welten gemacht sind. Das ist nicht verkehrt, aber Welten sind Materie. Das hat der Heilige Geist nicht reinschreiben lassen. Er hat hineingeschrieben lassen, durch dich, deinen Sohn, habe ich die Äonen gemacht. Und Äonen ist ein Zeitbegriff. Warum wechseln wir den nicht in unsere Übersetzung aus? Wir sind Geschädigte von einer falschen Tradition und haben kaum den Mut, einmal persönlich zu stehen. Auch was der Max und die Frieda da zu sagen haben. Schade doch nicht, wenn die andere Gedanken haben. Aber ich vermisse diese Selbstständigkeit, auch diese Unabhängigkeit vom Klerus. Alles, was hier vorn ausgesagt ist, das muss Gültigkeit haben. Sonderbar. Uns hat man 40 Jahre das Denken genommen im Sozialismus, aber ein paar wenige sind übrig geblieben. In 1. Mose 1,1 lesen wir ja nur von Himmel und Erde, von Raum und Materie. So steht's da. Aber dieser dreidimensionale Kosmos benötigt eben auch die Zeit als Faktor irdischen Daseins. Schade, sage ich nochmal, schade, dass in den meisten Übersetzungen der Begriff Äonen mit Welt, mit Zeit, mit Ewigkeit fälschlich wiedergegeben wird. Mit diesem Heute tritt Gott aus sich selbst heraus und beginnt die Offenbarung seiner selbst. Vorher war alles zeitlos. Nun setzt er Zeit. Mit diesem Heute beginnen die Zeitalter und Äonen ihren Lauf. Der Sohn der Liebe war da. Die Vervielfältigung des göttlichen Lebens nahm seinen Anfang. Und mit der Herausstellung des Sohnes aus dem Vater begann also der im Vater entworfene und festgelegte Schöpfungsgedanke Gestalt anzunehmen. Ich habe es sehr klar ausgedrückt. Im Sohn fand die sichtbare Darstellung der Schöpfungsgedanke, stand er vor uns. Das Wort Gottes gibt eindeutig Zeugnis davon, dass bevor auch nur ein einziges Atom oder Molekül geschaffen wurde, der Sohn aus den Lenden des Vaters gezeugt wurde. Er wurde nicht geschaffen. Er wurde auch nicht gebaut und gemacht, wie später die Schöpfung und wie wir, sondern er wurde gezeugt. Der einzig allein und ewig Seiende, der Allerhöchste, hat, bevor er eine Schöpfung ins Dasein und in die Existenz stellte, alles wirklich erwogen. Er hat berechnet, er hat geplant, er hat festgelegt, er hat bilanziert. Auch die Risiken eines Falles waren einkalkuliert und durch die später erfolgte Zeugung seines Sohnes auch finanziert worden. Denn er ist die Kaufsumme, die Rückkaufsumme, die nicht der Vater gefordert hat, sein Gegenspieler, Satan. hat eine Rechtsgrundlage geführt. Wenn du die Schöpfung zurückhaben willst, dann musst du bezahlen. Und ich fordere den Tod deines Sohnes. Das war's. Also was man da hört, dass der Vater das Opfer seines Sohnes auf Golgatha gefordert hat, so ein Unsinn.
Ja.
Die Sünde, die eingebrochen war im Kosmos, forderte eine Bezahlung. Und der Tod seines Sohnes ist die Rückzahlung. Wie vieler Sünden? Der Sünde des gesamten Kosmos. Das deine dabei und auch meine. Und damit ist die Grundlage geschaffen, dass Gott zu jeder Zeit das Erschaffene all in Sünde und Schande zurückholen kann. Und er muss sich nicht entschuldigen, wenn ich da den Hans und die Holger heraushole. Nein, er hat natürlich die größten Probleme. Die größten Probleme hat Satan. Und deshalb wird er vorstellig vor ihm, vor dem Allerhöchsten. Und kann sagen, du, hier guck doch mal an, diese, die, da. Und was da alles vexiert, ich meine als Gläubig und Kind Gottes, was da alles vorkommt. Hilfe. Ja, da steht der Sohn auf einmal auf, von dem Thron, wo er neben dem Vater sitzt, und verwendet sich für uns. Das ist übrigens seine Tätigkeit, die der Christus jetzt macht. Und sagt, du kannst ruhig gehen. Alles bezahlt. Liebe Geschwister, merken wir, wie unsere Lebensgeschichte einen Umfang hat, wo wir jeden Tag so beglückt sein können. Deshalb gibt es nichts mehr, was zur Verurteilung reicht, weil Christus die Gesamtschulden der Schöpfung am Kreuz weggetragen hat. Das sind solche Gedanken, die so inzwischen bei mir hinzukommen, wo ich manchmal nicht weiß, soll ich sie aussagen oder nicht? Wie könnte es denn sonst heißen? Der Sohn ist als Lamm bereitgestellt vor Grundlegung der Schöpfung. Da gab es ja noch gar keine Sünde. Da gab es ja noch gar keinen Fall. Da stand das Lamm schon bereit. Die Finanzierung eines später erschaffenen Weltalls. Was in Sünde fiel, war schon garantiert, abgesichert. Als Gott sich für den Bau und das Projekt einer Schöpfung entschlossen hatte, sah er nicht nur die Baugrube und das fertiggestellte Bauwerk, sprich Himmel und Erde, sondern auch den Abschluss, die Vollendung. Und das Wort Gottes kann ja die aufregende Frage nach der Entstehung des Weltalls zusammenfassend in einem Satz komprimiert niederschreiben. Römer 11, 36, das All, ist ganz einfach. Das ist aus Gott. Aus Gott. Und ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, wird lebendig wieder zurückkehren hinein in Gott. Ich frage, alles?
Alles.
Das gesamte Universum, draußen, droben, drinnen, oben, unten, das, was man sehen und berechnen kann, und auch alles, was sich unserem begrenzten Verstand entzieht, gewaltige Energien, Kräfte, Schwingungen, Strahlen, mächtige Geisteswesen und vieles andere. Wir werden ja in den nächsten zwei Versammlungen davon zu sprechen haben. Dieses Firmament, was nach den Wissenschaftlern eben noch in der Ausdehnung begriffen ist, das ist bewohnt. Das All aus Gott, in und durch den Sohn erschaffen. Er, der Allerhöchste, gab der Schöpfung den Anstoß, das Werden, den Lauf und die Zielrichtung, den die Schöpfung nehmen sollte. Gott, der Allerhöchste, der einzig eine, der einzigartig, einmalig, ewig Seiende, ohne Anfang und ohne Ende, der aus sich selbst Existierende, fasst einen Vorsatz, eine Schöpfung ins Dasein zu rufen. Aber wir bewundern unseren Gott nicht nur als Schöpfer, sondern eben auch als Träger und Erhalter und besonders als Vollender all dessen, was er erschaffen hat. Er muss nicht Konkurs machen und muss auch nicht Insolvenz anmelden. Normaler müsste er es ja. Dieser üble Schöpfungshaufen, wenn man in die Gegenwart hineinguckt, die Vergangenheit. Ich habe mir mal ein Bildband schenken lassen. Die Kriege nach dem Tode Christi hier auf Erden. Und dann noch die Bilder, entsetzlich, was Menschengeist zustande bringt. Und da sind wir noch gar nicht mal am Anfang dessen, was die Offenbarung berichtet von dem Untergang. Also wir wagen nicht zu denken, was die Johannes-Offenbarung an Gerichtstiefen schildert. Weil unser Geist erstarrt, ob der Grausamkeiten, was da abläuft. Insolvenz. Wenn heute noch, ich weiß es nicht, ihr könnt anders denken, 95% der Schöpfung auf der Gegenseite steht, könnte man so sagen. Machen wir doch mal den Mund auf und gehen in die Supermärkte und gucken uns mal die Angesichter an. Da wagst du kaum einen mal anzusprechen und zu sehen hier, ja, sie haben doch nur mit sich selbst und dem, was sie in den Schubkarten drin haben. Und wenn nicht einer reicht, müssen zwei ran. Nur, dass ja kein Mangel auftritt. Wenn dieses einmal zusammenbricht, liebe Geschwister, wir haben uns an einen Wohlstand gewöhnt, der uns, wenn er uns genommen wird, schwerfällt, wieder durchzukommen. Nein, nein, ihm gebührt schon jetzt Herrlichkeit und Anbetung. Wir dürfen als Einzige durchschauen, hindurch hinüberblicken und dürfen den anderen dann sagen, Gott hat einen Plan für eine ganze Schöpfung, für dich und für mich und kennt den Ausgang. Mach dich darauf gefasst, er kommt am Ziel. Nein, es gebiert ihm schon jetzt Herrlichkeit, weil er den siegreichen Abschluss vor Augen hat und die Verwandlung und Verklärung des gesamten Alls garantiert und vollbringen wird. In seiner grenzenlosen oder geheimnisvollen Einsamkeit, alles in sich selbst zu sein, war es für ihn unerträglich, sich nicht mitteilen und vervielfältigen und offenbaren zu können. Und deshalb war der Bau einer Schöpfung zwingend und sie wurde seines Willens wegen und zu seiner Absicht gemacht. Diesen Gedanken sprechen ja viel später die Throngestalten in der Himmelswelt aus, Offenbarung 4,12. Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast das alle Dinge, ist nicht verkehrt, alle Dinge, das ist so auch herunter transformiert auf unseren Kleinkram. Das All ist so umfassend, aber alle Dinge finde ich gar nicht so schlecht. Das All und was darin ist, sichtbar, unsichtbares, was da existiert und abläuft, alles was erschaffen ist. Um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Liebe Geschwister, das ist die Antwort auf so viele Fragen, die wir in der Schöpfung, wie sie abläuft, nicht erklären können. Um seines Willens wegen. Weshalb dieser schreckliche Umweg, den Gott gehen muss, ist ein Umweg. Aber ohne diesen Umweg kommt das Geschöpf nicht zurecht. Deshalb ist es zwingend. Dieser gerichtsvollen Umweg wegen ist das All alles erschaffen. Die Liebe sucht sie ja nicht selbst und nicht das ihre. Ja, in dieser grenzenlosen Einsamkeit, in dieser leidenschaftlichen Sehnsucht wird aus dem Er ein Du. Können wir uns das vorstellen, für den Vater ein Du zu haben? Aus der Eins wird eine Zwei, aus dem einzig Einen wird ein Gott und Vater. Vater, der aus sich selbst heraus den Sohn zeugt. Dieser Gott wurde Vater. Bitte beachten wir das. Und Vater kann man nur durch Zeugung werden, nicht durch künstlerische Werke. Wirst du nie Vater? Nein. Die Liebe mehrt sich. Ihre Frucht ist das Leben. Gott zeugt den Sohn und wird damit zum Vater. Sohn meiner du. So steht es im Hebräischen. Heute habe ich dich gezeugt. Hebräer 1, 5, Psalm 2. Das erste Wort, was aus dem Munde Gottes hervorging, wäre dann das Wort Sohn. Bevor auch nur das kleinste Teil von Energie, Strahlung, von Atome, Moleküle, von Materie, Raum und Zeit eine Existenz bekam, war alles in Gott. Und als das Erste, was Gott aus sich selbst herausstellte, war nicht die Schöpfung, sondern die Zeugung seines Sohnes. Da die tiefste Wesensart Gottes Liebe, Licht, Leben ist, konnte und wollte diese Liebe ja nicht allein und nicht alles für sich allein haben. Und Gott will nicht nur einen Sohn haben, sondern viele Söhne. Und wir sind heute die Erstlinge, die vorgezogen sind zum Sohn. Söhne, die zum Sohne passen und gehören. Dahin geht unser Weg und unsere Bestimmung, nicht in den Himmel. Das ist nur nebensächlich. Ein kurzer Aufenthaltsraum. Deshalb fängt die Offenbarung Gottes in unserer Bibel nicht mit 1. Mose 1 an. Nee. Gott schuf die Himmel und die Erde, sondern mit der Darstellung des Sohnes. Liebe, wenn sie echt ist, muss sich vervielfältigen, muss sich im anderen verlieben und verschwenden können. Wenn das die Grundsubstanz der Gemeinde ist, ist das so? Der Apostel kann sagen, ihr kommt zusammen, ihr beißt und fresst euch untereinander.
Ja.
Da geht es ganz schön haarig zu.
Ja.
Und wenn man zu lange auf der Wegstrecke der Gemeinde ist, da kriegt man so manches mit. Liebe Geschwister, das Wesenhaft der Liebe soll sich entfalten und auch in den anderen hinein. Wie kann eine Gemeinde vor Ort existieren, wo dieses Band der Liebe sie nicht zusammenhält, zusammenbindet? Dann ist alles nur ein Verein. Karnickelverein, Sportverein, dann sind alles Schießverein und was. Nein, das kann es nicht sein. Das ist eigentlich der Urgrund des von Gott erdachten, geplanten und erschaffenen Universums, der Schöpfung des gesamten Weltalls. Deshalb kann die Kraft der Liebe Gottes auch den Feuersee leer machen und auflösen. Und wenn es einen kleinen Rest von Erschaffenen gelingen könnte, nicht vollendet zu werden, so wäre die Liebe Gottes gescheitert und ein wunschvolles Gedankengebilde geblieben. Daran müssen wir ja denken, wenn man so lautstark singt, Gott ist die Liebe.
Ja.
Ich habe, bevor ich heraufgefahren bin, mir noch einmal das Paulus-Oratorium von Siegfried Fietz angehört. Jedenfalls die letzten 4, 5 Lieder. Ich saß im Sessel, habe ja eine riesengroße Tonanlage mit allen möglichen Verstärkungen. Ja, ich fühlte mich in eine Welt versetzt, wo die Liebe triumphiert. Eine Botschaft, die so gewaltig ist, was dieser Mann zu singen hat. Es gibt einen Jugendkreis, die haben das vertont und haben das über 50 Male in Kirchen und Gemeinschaften vorgetragen. Aber geglaubt haben sie es nicht. Und dann wird eine solche Botschaft zum Fluch. Das möchte ich gleich noch mitsagen. Als dieses Schöpfungswerk seinen Anfang nahm und aus Gott heraustrat, hat Gott nicht alles auf einmal geschaffen, sondern in Etappen einer festgelegten Ordnung und Reihenfolge. Zuerst schuf er, was schuf er zuerst? Es geht um Schöpfung, die Himmel. Die Himmel. Und da habe ich lange gefragt, wo kommen nur die Engel her? Denn in 1. Mose 1 steht nichts. Da schuf er nur die Himmel. Das heißt, den Raum und das große Inventarium an Energie, an Kraft, an Strahlung. Wo kommen die Engel her? Gibt es für sie auch einen Tag? Ich fand das erst ein Kapitel später. Da steht in 1. Mose 2, als Gott die Himmel schuf, erschuf er all ihr Heer, die Geistlichkeit. Und die sind hunderte, tausende Mal, wir können sie nicht zählen. Wie gewaltig diese Dimension der Schöpfung ist, Himmel. Und wir haben ja ein Thema, die Himmel. Wir sind sehr gespannt. Das wird uns einen weiteren Blick geben. Also noch einmal. Zuerst schuf er die Himmel und alle her. Und dann, ich füge mal hinzu, kam die Erde dran. Ich kann sagen, sie kam später dran. Kann ich fragen, wie viel später? Kann das mir mal jemand sagen? Wie viel Zeit liegt zwischen der Schöpfung der Himmel, diese Schöpfungsebene, die für unseren Augen nicht sichtbar ist, und der Schöpfung der Erde? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja sein, es gibt einen, der mir da eine Hilfe sein kann. Er schuf die Erde, die Lichter, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Es ist wichtig, dass wir den Satz, das All ist aus Gott, etwas auseinanderfalten, nämlich mit dem Begriff der Zeugung und dann der Schöpfung. Das sind zwei Entfaltungen göttlicher Herrlichkeit. Auf der einen Seite haben wir den Weg der Zeugung und auf der anderen Seite den Bau der Schöpfung durch sein Reden und Tun, in dem Gott sprach. Der Gottesbegriff steht hier immer in der Mehrzahl. Im Anfang schuf Gott Elohim, Mehrzahl, die Himmel und die Erde, oder es werde Licht und es ward Licht. Und vieles andere. Der Unterschied zwischen Zeugung und Schöpfung ist wie bei einem Künstler, der die Gestalt seines Sohnes kunstvoll in Stein meißelt und dem Original, was er in überschäumender Liebe zeugt. Das ist der Unterschied. Schöpfung und Zeugung. Versteht ihr jetzt? Die Schöpfung ist glanzvoll. Wir bewundern sie nach so vielen tausend von Jahren, dass sie noch einigermaßen existiert. Wir freuen uns. Und den Glanz, den er in jeden Tier hineingelegt hat, ist, und wir selbst nicht vergessen. Der Sohn wurde nicht gebaut und erschaffen wie später der Kosmos. Ich habe mir das Textwort aufgeschrieben, Johann, das hast du im Anfang ja gelesen, aus Sprüche 8, wovon der Weisheit ist, die Weisheit des Christus. Ich war geboren, nicht geschaffen. Ich war geboren, zweimal, nicht geschaffen, als alles später geworden ist. Das Wort Gottes gibt uns also Hinweise, dass es zwei Ebenen der Gottesoffenbarung gibt. Bitte beachten. Manche, die erleben Gott, wenn sie im Wald gehen, in dieser Schöpfungsebene. Ja, du kannst dir Gott nur als Schöpfer kannst du begegnen. Ja, aber wir begegnen ja Gott nicht nur als Schöpfer, sondern als Vater, weil er uns durch das Evangelium in das göttliche Leben hineingezeugt hat. Das ist ein Unterschied, liebe Geschwister. Ich renne doch nicht im Wald herum und suche dort den Gott, wie so wunderbar das rauscht. Und nein, ich kann dem Vater danken über die Werke der Schöpfung. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, ach, wie haben wir das gesungen oft, ja, dann stehe ich anbetungsvoll vor dir und kann es nicht begreifen. Aber noch köstlicher ist das, was er in meinem vergänglichen, verweslichen Körper als unvergängliches, als unsterbliches Gottes Leben, als ein Teil göttlicher Natur in mich hineingelegt hat. Liebe Geschwister, wir tragen alle ausnahmslos, wenn das so ist, ein Gottesgen in uns, was sich entfaltet. Und einmal drüben in ganzer Pracht und Herrlichkeit zu sehen sein wird. Ja, die eine Ebene ist besetzt mit Zeugen, die andere mit Schöpfung. Wir lesen das. Jahrzehntelang überlesen. Kolosser 1, 15 bis 17. Er, der Sohn, ist die Darstellung, das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Hier stehen beide Begriffe nebeneinander. Zeugung und Schöpfung. Beides. Und doch unterscheiden sie sich. Wesentlich. Wesentlich. Denn durch ihn in der Kraft der Person seines Sohnes ist alles erschaffen worden. Das, was im Himmel, das auf Erden, Sichtbares, Unsichtbares, es sein Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Autoritäten, jetzt könnte man sagen auch Territorien, weil wir ja das, was wir zu Gesicht bekommen, ich hab's leider nicht mit, ich hätte es euch gern gezeigt. Ein Bild, ganz neu, von der Dimension des Universums, gigantisch, was da an Sonnen und Licht ausstrahlend zu finden ist. Und das müssen wir ja neuerdings mit sagen. Ist ja noch gar nicht so lange her. Da haben diese beiden großen Hubble-Teleskope auch Planeten entdeckt. Das war vorher gar nicht zu sehen. Die waren gar nicht im Blickfeld. Erst waren es 5, dann waren es 10, 15, 100 und jetzt 1000. Planeten, Dunkelsterne, wie unsere Erde. Weil wir ja meinen, Geister, die brauchen so Materielles, wo wir drauf wohnen. Das haben die nicht nötig. Die können auch auf Sonnen wohnen. So? Das ist selbstverständlich. Der Feuerofen, wissen wir ja. Bei Daniel. Das heißt also, dass es ohne den Christus keine Schöpfung gibt. Bis hinein in den Ursprung eines einzigen Gen. Vielleicht sollten wir hier einmal einen Sprung zu uns machen. Nicht nur das unermessliche Weltall mit Materie, Energie, Raum, Zeit entspringt diesem großen Gottesplan, sondern auch unser kleines, bedeutungsloses, unwahrnehmbares Leben war von Anfang der Schöpfung schon mit hineingebaut, und zwar als Glied in dem Leibe des Christus. Wir müssen wieder einmal das Staunen lernen über Gottes göttlichen Vorsatz und das, was er eigentlich mit der Gesamtheit vorhat, aber auch im Speziellen mit uns. Mit uns. Ja, also ist nicht das Zeugnis der Jünger in Johannes 1 hier von Bedeutung, dass er nicht erst in Bethlehem begann und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Sie hatten sie ja vor sich, aber es war gebrochen, das wissen wir ja. Das war gebrochen, der Jesus im Fleisch. Eine Änderung kam dann auf den Berg der Verklärung. Da wurde auf einmal seine ganze Persönlichkeit und sein Kleid hell wie die Sonne. Hell wie die Sonne. Ja, aber Johannes fasst das so, wir haben angeschaut. Wir sind stehen geblieben, wir haben ihn angeschaut. Angeschaut, eine Herrlichkeit als des. Ja, da steht das furchtbare Wort eingeboren dort. Und das kann kein Mensch verdeutschen, was das soll, eingeboren. Ich habe es manchmal gesagt. Da kann man Leute fragen, sag mir doch mal, was ist das eingeboren? Wenn ich als Kind das gelesen habe, da habe ich immer an Südafrika gedacht. Die Neger oder die Schwarzen, entschuldigt. Das waren die Eingeborenen Südafrikas. Eingeborene. Wir sind Eingeborene des Erzgebirges. Ja. Aber das steht nicht da. Bitte korrigieren wir doch das. Einzig Gezeugter. Wir haben ihn angeschaut als den einzig Gezeugten. Vor 2000 Jahren war das so. Da gab es ihn nur ganz allein. nur ihn ganz allein. Nachdem er aber den Tod entmachtet hat, hat er unvergängliches Wesen ans Licht gebracht und in seinen Heiligen hineingefüllt. Und jetzt sind wir mit ihm zusammen erstgezeugte. Wir sind eine Vervielfältigung dessen, was Gott mit dem Ersten getan hat, als den einzig Gezeugten. Wir haben ihn gesehen als den einzig Gezeugten, der vom Vater stammt, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott gesehen, aber der einzig Gezeugte, bitte nicht eingeboren. Wechseln wir doch das mal aus. Der einzig Gezeugte Sohn, der im Schoße des Vaters war, der hat es Aufschluss gegeben. Und jetzt Johannes 17, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich besaß, ehe der Kosmos war. Sei eindeutig. Das würde bedeuten, bevor die Himmelswelten mit dem gesamten Inventarium und die Erde geschaffen wurden, er, der Sohn, mit dem Vater in vollendeter Herrlichkeit zusammen war. Und deshalb spricht man ja auch von der Präexistenz des Sohnes, bevor er in Bethlehem als Mensch geboren wird. Für die Theologie unannehmbar. Wir machen jetzt Schluss. Wer aber meint, das muss ich noch einfügen, Josef sei der Erzeuger von dem Gottessohn, der verfälscht und lügt das Zeugnis der Schrift. Wir hatten ja einen hier, wie kann ich euch erinnern? Einen Gregor Dalia, ein katholischer Priester, der hat viele Dienste getan. Ja. Und ich war der Erste, der ihm dann den Dienst in Neudorf verwehrt hat. Weil er uns an das jüdische Gesetz binden wollte. Und ich ihm dann verwehrt habe, wenn du Jude bist, dann darfst du das, dann kannst du das. Aber du solltest die Finger davon lassen, das Gesetz einer Leibesgemeinde aufzubürden, die davon unbetroffen ist. Das gestatte ich dir nicht mehr unter vier Augen. Und dann habe ich ihn angerufen, persönlich. Jesus, der Sohn Josefs. Was meinst du eigentlich? Er ist doch der Sohn Gottes. Ja, sagte er. Bei der Taufe hat Gott den Jesus von Nazareth als Sohn Gottes adoptiert. Und da predigte er noch in vielen Gemeinden in Deutschland. Und mich hat man dann verschrien als unbrüderlich und unbarmherziger Mann, der einen solchen Liebesbruder den Dienst verwehrt. Liebe Geschwister, in der Verantwortung des Evangeliums müssen manchmal auch klare Linien gezogen werden. Da kann man nicht mit Barmherzigkeit alles niederbügeln wollen. Ich schließe mit dem Zeugnis aus Johannes 8, Abraham, euer Vater, verlockte, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, Amen, ich sage euch, ehe Abraham geboren ward, bin ich. Liebe Geschwister, ich fasse zusammen, wir haben hier zwei Wege vor uns, die Gott geht, um sich zu offenbaren und seine Absicht mitzuteilen. Und das ist einmal der Weg der Zeugung und das andere der Weg der Schöpfung. Der Weg der Zeugung des Sohnes stand vor dem Weg der Schöpfung. Und jetzt kommt ja noch ein großer Einschnitt, der kaum in Erwägung gezogen werden kann. In Erwägung gezogen wurde, denn das sollten wir hier auch noch mit bedenken, dass mit der Erschaffung der Himmel auch die Heere, Mehrzahl, der Himmel, die geistlichen Wesen, die Fürstlichkeiten, die Herrschaften, die Obrigkeiten, die Autoritäten, die Kosmos, der Herrscher erschaffen wurden. Und das wird der Inhalt unserer nächsten Versammlung sein. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, manchmal sinken wir einfach zusammen, weil wir auch keine Kraft mehr zum Stehen haben. So gewaltig sind die Aussagen deines geschriebenen Wortes. Und es gefällt dir. Du hast Freude und Wonne daran, nicht nur aus dich selbst den Sohn zu zeugen, sondern uns mitzuteilen, dass deine Liebesglut nicht aufhört bei einem, sondern sich vervielfältigt in all denen, die du jetzt zum lebendigen Glauben gerufen hast und rufst und in ihnen dein göttliches Wesen hineinprägst und das als Glieder, als Anbruch für das Ganze. Manchmal nimmt es uns den Verstand, da wagen wir nicht weiter zu denken, weil unser Denkvermögen es nicht aushält, was du hast uns zugedacht an Verheißungen. Aber gib Gnade und gib Sehnsucht und Verlangen von dieser Herrlichkeit, die du deinem Sohn und heute auch deinen Söhnen gibst, das Herz füllen zu lassen. Wir haben sonst nichts auf dieser Welt als nur dich und deinen Christus. Und er mag in uns das vollführen, was dir wohlgefällig ist. Und da bitten wir dich um die Gesamtheit deiner Christusgemeinde. Du wirst ein jedes einzelne Glied dorthin führen. Und wir sind gewiss zuversichtlich, dass kein einziges zurückbleiben wird. Wir verherrlichen dich und die versammelte Gemeinde auch heute, wo sie auch zusammenkommt, weil du die einzige Garantie bist, die das ausgesprochene und verheißene Wort auch in Erfüllung gehen lassen kann. Dir sei Ehre und Anbetung. Amen. Amen.